Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Ich möchte niemanden beleidigen, ja, aber sind wir nicht alle Klimaschweine? Auch wenn wir denken, dass wir schon alles tun, damit sich das Klima nicht erwärmt. Also, ich bin ja auch nicht unschuldig, ja. Ich habe zum Beispiel gestern Avocados gegessen und ich werde auch noch in Urlaub fliegen in diesem Jahr. Miese CO2-Bilanz für mich. Und wie sieht's bei euch aus?
Wahrscheinlich dadurch, dass ich auch kleine Strecken mit dem Auto fahre. Obwohl ich weiß, dass es besser wäre, zu Fuß zu gehen, aber man ist dann zu spät an, mit dem Auto geht's schneller.
Vor ein paar Wochen war ich erst im Urlaub, da hat es auch ein paar Stunden geflogen nach Malta.
Jeder von uns hat so seinen fitzefatze-klitzekleinen Anteil am Klimaschweinsein. Und wie schnell das geht, das gucken wir uns an in der frischen Ausgabe vom Update-Podcast am Donnerstag, dem 9. August. Europäische Politiker regen sich auf im Moment, und zwar über Ruanda. Die haben nämlich einen großen, großen Batzen Geld investiert in Werbung, und zwar in Werbung beim FC Arsenal. Also ein Land, das Entwicklungshilfe bekommt, haut 34 Millionen Euro raus. Das ist der Punkt, der nicht gut ankommt. Der Trainer vom Dream Team, von der Dream Team Academy, das sind die, die sich um junge Talente in Afrika kümmern, die mal Profi werden wollen, der sieht das Ganze komplett anders.
Ich gehe davon aus, dass wir wie jedes andere Land auch die Wahl haben, wie wir wirtschaftliche Probleme lösen. Wir haben uns für diese Werbung entschieden.
Dass man das, was Ruanda da macht, auch als Europäer verstehen kann und gar nicht seltsam finden muss, das erklärt unsere Afrika-Korrespondentin Linda Staude noch in diesem Podcast. Und es geht um Fledermäuse. Die hängen im Sommer auch gerne mal in eurem Wohnzimmer oder in eurem Schlafzimmer rum. Naja, also beziehungsweise hängen können sie nicht, die flattern mehr, weil die wollen gerne wieder raus. Und manchmal klappt das nicht so richtig. Was man dann am besten macht, wenn die Fledermaus in der Bude ist, wertvolle Tipps bekommt ihr hier bei uns. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Ich habe hier eben gerade mal eine Immobilienseite geöffnet und WG geeignet in der Suchmaske eingegeben. Ja, die Ergebnisse sind schon erstaunlich. Also München steht da, schöne Dreizimmerwohnung in Schwabing-West zwischen Luitpold und Olympiapark. Dreizimmer, 85 Quadratmeter, 1750 Euro kalt, WG geeignet, sehr schön. Oder hier in Köln, Wohnung mit viel Charme, Dreizimmer, 124 Quadratmeter, Neustadt Nord, 1060 Euro kalt. Ilka Knigge aus unserem Team ist bei den Preisen auch ganz anders geworden. Gerade ist schon happig. Ich meine, es geht um WG-Zimmer, ne?
Ja, vor allem, wenn du mal bedenkst, dass das jetzt bei dem ersten in München mal eben 655 Euro pro Person warm,
ja,
dann wäre.
Ja.
457 pro Person in Köln mit allen Nebenkosten. Ich meine, das sind teure Viertel, aber das Angebot an WG-geeigneten Wohnungen ist da jetzt ja auch nicht so üppig.
Ilka, du hast diese Preise vor der Sendung mal ausgerechnet, und zwar, weil wir einfach mal selbst schauen wollten, wie es um uns bestellt wäre, wenn wir jetzt eine Wohnung suchen müssten in einer der Unistädte. Außerdem hast du neue Zahlen zu diesen verrückten Mietpreisen mitgebracht. Was sagen die denn?
Die sagen, dass in allen untersuchten Städten die Preise für WG-geeignete Wohnungen angestiegen sind. Die Zahlen kommen von dem Maklerunternehmen Homeday. Das hat im Auftrag der Wirtschaftswoche die aktuellen Wohnungspreise in 75 Uni- und Hochschulstädten mit den Preisen des Jahres 2015 verglichen. Und zwar nur für WG-geeignete Wohnungen, also Wohnungen, in die wahrscheinlich Studierende dann einziehen. Dabei rausgekommen ist, im Schnitt sind die Mieten in den letzten 3 Jahren um ganze 12% gestiegen. Ich habe mir auch noch mal ein Beispiel mitgebracht, sind ja viele Zahlen. Hat eine Dreizimmerwohnung 2015 dann vielleicht 900 Euro mit allem gekostet, also dann 300 pro Person, kostet sie dann dieses Jahr mit dem Anstieg um diese 12% 1008 Euro, sind also 36 Euro mehr pro Person, und das ist der Durchschnittswert.
In welchen Städten war der Preisanstieg in den vergangenen 3 Jahren dann am höchsten?
In München sind die Mieten für WG-geeignete Wohnungen am krassesten gestiegen, laut dieser Untersuchung um 23,1%. Knapp dahinter kommt aber dann schon Berlin mit 23,1%, und auch Münster liegt etwas über dem Durchschnitt mit 14,7%. Kann man sich aber alles jetzt recht schlecht vorstellen. Mhm. Daher nochmal ein Beispiel. Im Durchschnitt musst du für eine 80 Quadratmeter WG-geeignete Wohnung in München gerade etwa 1.400 € kalt zahlen, wären bei einer Dreier-WG dann warm etwa 533 € pro Person. In Köln wären das bei einer Dreier-WG etwa 353 € warm und in Leipzig dann ungefähr 244 € weniger. Und mal zum Vergleich, in diesen drei Städten sind die Mietpreise für Wohnungen generell zum Teil sogar um noch einige Prozentpunkte mehr gestiegen als die WG-Mieten. Also weißt du, alle Wohnungen zusammen. In dieser anderen Untersuchung geht es nur um WG-geeignete Wohnungen.
Das sind schon ganz schön hohe Summen. Also kannst du jetzt als Student oder Studentin nicht mehr eben so zahlen, ist klar. Und außerdem so eine Wohnung musst du ja auch erstmal bekommen. Was sind denn die Alternativen?
Wenn du jetzt deine Zusage erst eine Woche vorm Semesterstart zum Beispiel bekommst, brauchst du ja eine schnelle Lösung. Dafür gab es in Städten wie Hamburg, Stuttgart und Köln letztes Jahr Notschlafstellen der ASTAs. Die waren in der Regel kostenlos und werden sicher auch dieses Jahr wieder in einigen Städten angeboten. Ich habe mit Georg Schlanske vom Deutschen Studentenwerk über weitere Pläne gesprochen.
Was in, zum Beispiel in einem Standort, ich weiß in Münster, derzeit in Diskussion ist, dass man Erstunterkünfte für Flüchtlinge, die derzeit nicht benötigt werden, dass man dort vorübergehend Studierende unterbringt. Also das ist dann auch eine vorübergehende Situation. Diese Notschlafstellen können ja auch letztendlich nur einen Bedarf für ein paar Wochen abdecken.
Damit die Studierenden aber auch langfristig unterkommen, werden in einigen Städten neue Wohnheime gebaut. Das Kölner Studierendenwerk versucht zum Beispiel bis 2023 etwa 600 neue Plätze für Studierende anzubieten.
Gut, das klingt jetzt in Anbetracht der vielen Studenten, die ja dann einfach kommen jedes Jahr im neuen Semester, dann doch nach relativ wenig, 600.
Ja, insgesamt haben die zum Beispiel im Moment 5.031 Plätze in Köln. Klingt bei über 80.000 Studierenden natürlich immer noch nach wenig. Aber die Studierendenwerke helfen ja auch bei der Vermittlung von privaten Wohnungen und versuchen damit dann noch mehr Leute irgendwo unterzukriegen. Einige Unis gehen aber noch weiter. Die Welt berichtet, dass in Konstanz überlegt wird, einen ganzen Teil der Uni an den Stadtrand zu verlegen, weil da natürlich die Wohnungen noch etwas günstiger sind.
Im Oktober startet das Semester und neue Zahlen zeigen, was wir eigentlich schon wussten, die WG-Zimmer in den beliebten Unistädten kosten irre Summen mittlerweile. Ilka Knigge, unsere Reporterin, hat euch erzählt, was Studierendenwerke und Unis machen, damit die Studierenden trotzdem unterkommen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In Großbritannien ist man not amused. In den Niederlanden sieht man das auch kritisch. Und auch aus Deutschland gibt es keinen Applaus für die Zusammenarbeit von Ruanda mit dem FC Arsenal. Denn Ruanda hat 34 Millionen € für Werbung ausgegeben, die auf den Fußballtrikots des FC Arsenals zu sehen ist. Und die Länder, die Ruanda mit Entwicklungshilfe unterstützen, sind jetzt etwas pikiert. Um es mal noch halbwegs freundlich zu formulieren, Deutschland beispielsweise gibt fast jährlich 100 Millionen € aus. Ist die Aufregung jetzt gerechtfertigt oder nicht? Ich habe drüber gesprochen mit Linda Staude. Das ist unsere Korrespondentin für diese Region in Afrika. Linda, in Europa gab es definitiv keinen Applaus für diese Art der Werbekampagne. Wie ist das denn in Ruanda angekommen?
Völlig anders. Die Ruander sind eigentlich ziemlich begeistert von der Idee, einfach weil sie mehr Touristen haben wollen und darauf hoffen, dass sie dadurch mehr Arbeitsplätze, mehr Einkommen, mehr Wohlstand bekommen. Es war zum Beispiel eine Verkäuferin in einem Sportartikelladen, die hat gesagt, sie hat die ersten Auswirkungen schon gespürt, nämlich ihre Arsenal-Trikots, die sie dort angeboten hat, die sind jetzt schon ausverkauft.
Ist das denn jetzt eigentlich, ich glaube, das ist irgendwie wichtig, damit wir uns das nochmal vorstellen können, ist das denn jetzt so eine ganz präsente, große Werbung, also so richtig dick und fett und breit vorne auf dem Trikot drauf oder wie sieht die aus?
Nein, das ist nicht auf der Brust, sondern das ist auf dem linken Ärmel der Trikots. Da steht drauf, Visit Rwanda, also das heißt zu Deutsch, besucht Ruanda. Es geht ja um Tourismus und was dieser Vertrag eigentlich beinhalten soll, ist eine offizielle Tourismuspartnerschaft zwischen Arsenal und dem Land Ruanda.
Die Geschäftsführerin der staatlichen Entwicklungsagentur Claire Akamansi, die hat sich auch schon geäußert zu diesen Werbemaßnahmen für 34 Millionen € und sie sagt Folgendes.
Ruanda ist in den vergangenen Monaten viel mehr gegoogelt worden als in ganz 2017. Es zahlt sich also schon aus. Die Leute reden, sie fragen. Das ist doch der Beweis, dass es eine gute Idee war.
Also, wenn 34 Millionen € für 3 Jahre Werbung auf einem Trikot ausgegeben werden, reichen dann Suchanfragen auf Google? Ist das, womit man zufrieden ist in Ruanda?
Also sie sagt ja erstmal nur, dass das sozusagen der erste Effekt ist. Das Argument von Ruanda ist eigentlich, Wenn man auf dem Arsenal-Trikot präsent ist und man hat einen Spieltag, wenn die tatsächlich gegeneinander antreten, dann gucken 100 Millionen Menschen diesen Spielen weltweit zu. Und das ist der perfekte Werbeträger sozusagen, um Ruanda als Tourismusland bekannt zu machen. Und das Ziel, was Ruanda hat, ist erstens mal das Image natürlich zu verbessern, weil Ruanda ist ja nach wie vor eigentlich immer noch als das Land des Völkermordes bekannt. Und das Zweite ist eben, mehr Touristen nach Ruanda zu locken. Die hoffen darauf, dass sich die Einnahmen aus dem Tourismus, die zurzeit ungefähr bei 400 Millionen Dollar im Jahr liegen, dass die sich in den nächsten 5 Jahren verdoppeln sollen.
Jetzt ist Ruanda ja wie viele afrikanische Länder ein fußballbegeistertes Land. Warum haben die sich eigentlich ausgerechnet für den FC Arsenal London entschieden?
Ja, aus dem Außenministerium verlautete, dass man eben lange verhandelt hat und dass Arsenal sozusagen der Club war, der interessiert war. Aber es ist natürlich auch bekannt, dass der Präsident Ruandas, Paul Kagame, einer der größten Arsenal-Fans ist. Also es besteht durchaus die Möglichkeit, was natürlich offiziell nicht bestätigt wurde, dass das, was damit zu tun hat, dass der größte Fan in Afrika diesen Vertrag nun mit Arsenal abgeschlossen hat, als zum Beispiel mit Manchester United oder irgendeinem anderen Club der Premier League.
Linda, noch mal ein bisschen weiter gedacht. Gibt es denn vielleicht auch so eine Idee, dass man das nutzen könnte? Also, dass es einen Austausch gibt, beispielsweise, dass man eben Fußballer aus Afrika rüberschickt zum FC Arsenal oder in die umgekehrte Richtung, dass man da irgendwie noch so einen Profit hat, so einen Benefit?
Bisher hat Arsenal den afrikanischen Kontinent ziemlich vernachlässigt, obwohl es hier jede Menge Fans gibt. Also für die Afrikaner ist die Premier League die einzige Liga, die zählt, und Arsenal ist der beliebteste Club. Aber in diesem neuen Deal hat der Werbemanager von Arsenal gesagt, ja, es wird eine Zusammenarbeit geben. Nicht Austausch von Spielern oder Austausch von Trainern, aber man will sozusagen zurückgeben, dass junge, fußballbegeisterte Jungs tatsächlich ausgebildet werden in Clubs in Ruanda, damit sie vielleicht möglicherweise eines Tages, was natürlich alle hoffen, Profispieler werden können.
Wie ist denn eigentlich deine Einschätzung dazu? Also ich meine, hier in Deutschland ist es durchaus so diskutiert worden, dass man irgendwie gesagt hat, also die bekommen jetzt 100 Millionen Euro pro Jahr Entwicklungshilfe von uns und dann geben die aber 34 Millionen aus, eben um da auf diesem Trikot zu erscheinen, also eben so werbemäßig. Glaubst du, dass das auch wirklich diesen Effekt hat, also mehr Touristen ins Land zu holen?
Also ich finde die Debatte ziemlich heuchlerisch, die von Europa da vom Zaun gebrochen worden ist, weil man einfach sagt, ja, im Prinzip, im Endeffekt, wir entscheiden, was für Afrika am besten ist, was die mit unserem Geld machen sollen. Zum einen schwört Ruanda, dass das Geld nicht aus der Entwicklungshilfe kommt, dass mit den Geberländern ziemlich genau abgesprochen wird, wo rein das Geld fließt. Ruanda hat ja schon 400 Millionen Dollar Tourismuseinnahmen und sie sagen, aus dem Geld kommt das Geld für diese Arsenal-Werbung. Die Frage ist natürlich, ja, ist Trikotwerbung das Mittel der Wahl, um Touristen nach Ruanda zu locken? Nur, ich meine, es geht ja darum, das Land bekannt zu machen. Das heißt also, Fußball ist da kein schlechtes Vehikel. Und wenn man sich die ganzen anderen großen Namen, Markennamen auf den Trikots ansieht von den diversen Fußballvereinen, dann kann man sagen, das sehen noch andere Unternehmen genauso.
Ruanda bekommt Entwicklungshilfe und steckt Millionen in Werbung bei einem superreichen Fußballclub, dem FC Arsenal nämlich. Passt vielen in Europa nicht. Linda Staude, unsere Korrespondentin für die Region in Afrika, hatte die Hintergründe dazu.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In einem Krankenhaus liegen verkohlte und verstümmelte Kinderleichen. Blutüberströmt wird ein kleiner Junge auf eine Liege gehoben. Auf dem Rücken trägt er noch seinen Schulranzen. Diese grausamen Bilder kursieren gerade im Netz und sollen einen der wohl schwersten Luftangriffe auf Zivilisten im Jemen dokumentieren. Verifizieren lassen sich diese Bilder nicht. Ziemlich klar scheint aber, im Norden des Landes wurde ein Schulbus bombardiert. Doro Bergmann aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten ist da. Was genau ist denn passiert, Doro?
Im Norden des Jemen, in der Region Sa'ada, hat es einen Luftangriff gegeben. Ziel war ein Markt dort. Der Schulbus wurde offensichtlich getroffen, als er über den Marktplatz fuhr. Bestätigt haben den Angriff zum einen die Houthi-Rebellen, die das Gebiet im Norden des Landes kontrollieren, aber auch Einwohner und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, deren Helfer die Opfer des Angriffs im Krankenhaus vor Ort behandelt haben. Die Opferzahlen schwanken gerade noch. Bisher spricht das Gesundheitsministerium in der Hand der Houthis von mindestens 40 Toten und 50 Verletzten. Die meisten sollen Kinder sein.
Wer soll denn für den Angriff verantwortlich sein? Kann man das schon näher sagen?
Ja, die Militärkoalition unter Saudi-Arabien, die seit Jahren ja die jemenitische Regierung unterstützt, hat sich schon zu dem Angriff bekannt und nennt ihn legitim. Man habe die Rebellen treffen wollen als Vergeltung für einen Raketenangriff der Houthis einige Stunden vorher. Saudi-Arabien wirft den Rebellen vor, die Kinder als menschliche Schutzschilde zu benutzen.
Getötete Zivilisten durch Luftangriffe im Jemen, darüber müssen wir ja leider immer wieder mal berichten.
Ja, 10.000 Bürger im Jemen sind laut UNO in den letzten Jahren getötet worden. Weitere 40.000 wurden verletzt. Immer wieder gibt es Luftangriffe auf Krankenhäuser oder auch Hochzeiten oder Trauerfeiern. Keine militärischen Ziele also.
Ist immer die saudi-arabische Militärkoalition für diese Angriffe verantwortlich?
Genaue Zahlen dazu gibt es nicht. Aus dem Land kommen ja kaum noch unabhängige, geprüfte Informationen zu uns. Aus dem, was uns hier erreicht, kann man zumindest schließen, dass Saudi-Arabien und seine Militärkoalition für die meisten Angriffe verantwortlich ist, bei denen es auch zivile Opfer gibt. Vor 2 Jahren gab es noch eine Studie von Menschenrechtlern und Wissenschaftlern dazu und die kam zu dem Schluss, mehr als 1/3 aller Luftangriffe Saudi-Arabiens im Jemen treffen zivile Einrichtungen wie Schulen, Krankenhäuser und Moscheen. Man muss aber deutlich sagen, dass auch die anderen Kriegsparteien im Jemen getötete Zivilisten zu verantworten haben. Die Houthi-Rebellen, indem sie ganze Landstriche verminen und auch die USA zum Beispiel im Kampf gegen Al-Qaida.
Und diejenigen, die darunter leiden, das ist dann die Bevölkerung im Jemen und die leidet ja eben nicht nur unter den direkten Kriegsfolgen, also wie Luftangriffen zum Beispiel, ne?
Das Land war auch schon vor Beginn des Krieges 2015 eins der ärmsten Länder der Welt. Die Situation hat sich in den letzten Jahren aber noch einmal dramatisch verschlechtert. Die UNO spricht von der schlimmsten humanitären Katastrophe dieses Jahrhunderts. Hunderttausende Menschen sind akut vom Hungertod bedroht. Mehr als 70% kommen nicht mal an sauberes Trinkwasser. Ja, ganz zu schweigen dann von medizinischer Versorgung. Und das alles begünstigt auch, dass sich Cholera im Jemen letztes Jahr massiv ausbreiten konnte und mindestens 2000 Menschen an der Durchfallerkrankung gestorben sind.
Gibt es denn irgendwelche Anzeichen dafür, dass die Kriegsparteien sich doch nochmal an einen Tisch setzen, anstatt sich ja im Endeffekt die ganze Zeit zu bombardieren?
Ja, für September sind die ersten Friedensgespräche unter Leitung der UNO in Genf geplant. Der UNO-Sondergesandte war zuletzt noch ganz optimistisch, dass eine politische Lösung im Jemen möglich sei.
Vielleicht macht dieser Angriff auf einen Schulbus die Friedensbemühungen jetzt aber wieder schwieriger. Vielen Dank, Doro Werkmann aus der Deutschlandfunk-Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In Filmen über den Zweiten Weltkrieg lässt es sich ja nun mal nicht vermeiden. Irgendwann ist da ein Hakenkreuz oder mehrere oder irgendwelche anderen Nazi-Symbole. In Der Untergang zum Beispiel, da kann man sogar Adolf Hitler durch den Führerbunker rennen sehen. In Filmen ist das kein Problem, diese Symbole da zu sehen, zu zeigen. Das darf zu sehen sein. Bei Computerspielen sieht das anders aus. Wenn da ein Hakenkreuz im Game auftaucht, bedeutet das, in Deutschland darf dieses Spiel nicht erscheinen. Aber mein Kollege Thomas Ruscher sagt, das wird sich jetzt ändern. Warum das, Thomas?
Ja, es ist ja eigentlich so, dass verfassungsfeindliche Symbole wie eben Hakenkreuze, SS-Symbole und so weiter nach § 86 Strafgesetzbuch verboten sind. Aber es gibt Ausnahmen. Hakenkreuze zum Beispiel sind erlaubt in der Wissenschaft, in der Lehre, in Sachbüchern, in Dokumentation oder auch in der Kunst, wie eben in Büchern, im Theater oder in Kinofilmen. Und jetzt haben die obersten Landesjugendbehörden gesagt, okay, auch Computerspiele fallen unter den Kunstbegriff. Ab jetzt darf ein Spiel geprüft werden, ob es trotz Hakenkreuzen erscheinen darf.
Wie funktioniert denn so eine Prüfung?
Also bei uns in Deutschland ist es so, bevor es ein Computerspiel im Laden zu kaufen gibt, muss es eine Altersfreigabe bekommen. Da kümmert sich die USK drum, die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle. Die schauen sich alle Spiele an und sagen, okay, das ist ab 12 Jahren, ab 16 Jahren, ab 18 Jahren und so weiter. Aber bisher musste ein Spieleentwickler bei einem Spiel, das er zur Prüfung einreichen will, garantieren, dass es keine Hakenkreuze oder ähnliches gibt. Nun kann er sie drin lassen, die USK das prüfen lassen und er hat eine Chance auf eine Altersfreigabe und dann im Laden zu stehen. Und der Geschäftsführer vom Branchenverband Game, der Felix Falk, der erklärt das so.
Das gab es beim Film schon längst und deswegen war beispielsweise ein Anne Frank-Film historisch korrekt dargestellt möglich, aber ein Anne Frank-Spiel in dieser Form nicht.
Und damit wäre die ungleiche Behandlung von Computerspielen und Filmen wie Inglourious Basterds jetzt aufgehoben.
Fragt man sich natürlich schon, woher dieser Sinneswandel kommt, ne?
Ja, voriges Jahr ist Wolfenstein 2 erschienen und das hat die Debatte so richtig losgetreten. In Wolfenstein 2 geht es darum, dass die Nazis den Krieg gewonnen haben und die ganze Welt erobert haben. Und man spielt als Spieler einen Widerstandskämpfer, ballert sich durch Nazi-Horden im Jahr 1961 und in diesem Spiel taucht sogar Hitler auf.
Sie haben sicher alle mein Buch gelesen.
I loved it, Mr. Hitler. Super.
super good. Mr. Hitler, wenn Sie mich ansprechen, sagen Sie mein Führer. Verstanden? Sind Sie denn ein Idiot? Sind Sie ein verkleideter Schurke, ein Jude? Ein verräterischer Jude?
Ja, und das alles gab es in der deutschen Version nicht. Keine Hakenkreuze. Die Mutter des Helden im Original ist eigentlich eine Jüdin, wird in einem KZ ermordet. Und diesen Massenmord, der wird im deutschen Spiel überhaupt nicht thematisiert. Also im Prinzip sind die Nazis in der deutschen Version von Wolfenstein 2 nur irgendwelche Bösewichte aus Deutschland, die die Welt erobert haben, und das war's. Und da wurde den Machern sogar Geschichtsverfälschung vorgeworfen.
Wird es denn dann jetzt ganz viele Spiele geben mit Hakenkreuzen?
Nee, wahrscheinlich nicht. Es wird ja immer noch diese Prüfung durch die USK geben, die sicherstellen wird, dass nicht irgendwelche Propagandaspiele oder sowas in Deutschland erscheinen werden. Aber es wird auf jeden Fall ein paar Spiele mit entsprechenden Symbolen geben. In Berlin arbeitet zum Beispiel gerade ein kleines Team an Through the Darkest of Times. Da wird man eine Widerstandsgruppe durch die Jahre 1933 bis 1945 steuern können. Und mit dem Entwickler Jörg Friedrich habe ich auch gesprochen.
Wir sind jetzt nicht total versessen drauf, überall in unserem Spiel Hakenkreuze zu zeigen. Aber es ist natürlich schon so, dass wir sehr vorsichtig sein mussten, was wir wo zeigen. Und da geht es ja nicht nur um Hakenkreuze, da geht es ja auch um Dinge wie ein Hitlerbild an der Wand oder wenn die Uniformen eindeutig erkennbar sind.
Jörg Friedrich und sein Kollege, die können jetzt also ihr Spiel so machen, wie sie sich im Kopf das schon immer vorgestellt haben und damit halt auch ein authentisches Nazi-Deutschland im Computerspiel abbilden.
Ab heute werden Computerspiele genauso behandelt wie Filme und dürfen auch Hakenkreuze oder ähnliche verfassungsfeindliche Symbole zeigen. Thomas Ruscher hatte die Infos dazu für euch und ich habe kurz vor der Sendung mit ihm gesprochen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Puh, die Bilanz ist dann doch eher ernüchternd. Und nein, da hilft es auch gar nicht, sich die Augen zuzuhalten oder die Ohren oder so zu tun, als wüsste man von nichts, ne? Das Eis in der Arktis schmilzt, die Meeresspiegel steigen schneller an als bisher angenommen. Es droht vielleicht eine Heißzeit. Und für dieses Jahr haben wir bereits jetzt alle Erdressourcen aufgebraucht. Na dann, herzlichen Glückwunsch, ne? Schuld sind aber nicht die üblichen Verdächtigen, also so Industrie, Kohlekraftwerke, pupsende Kühe oder so, sondern wir, also du und ich. Wir alle tragen unseren Anteil zum Klimawandel bei. Und wie schnell das bei jedem Einzelnen von uns gehen kann, unsere Reporterin Kerstin Geilmeier rechnet das mal exemplarisch an sich selbst durch.
Ganz ehrlich, ich kaufe oft Bio ein, und zwar mit Jutebeuteln, hab so einen wiederverwendbaren Bambus-Kaffeebecher, esse wirklich wenig bis kein Fleisch, teile mir mit meinem Freund ein Auto und fahre viel Fahrrad. Und wenn ich in Deutschland unterwegs bin, dann fahre ich fast immer mit der Bahn statt mit dem Auto. Also Klimabilanz eigentlich gar nicht so schlecht, habe ich gedacht. Und mich mal verglichen.
Generell immer, wenn ich von sowas höre, dann denke ich mir eigentlich, dass ja, ich bin relativ happy mit so, wie ich bin. Ich bin zwar nicht perfekt, aber ich bin besser als der Durchschnitt und damit kann ich leben. Auto habe ich nicht. Ich trinke ja gerade aus einer Plastikflasche. Aber es ist immerhin eine Pfandflasche, deswegen, das ist ein bisschen besser so. Aber ja, Flugreisen stimmt. Vor ein paar Wochen war ich erst im Urlaub. Da hat es auch ein paar Stunden geflogen nach Malta.
Wie trägst du denn persönlich zum Klimawandel bei?
Wahrscheinlich dadurch, dass ich auch kleine Strecken mit dem Auto fahre. Obwohl ich weiß, dass es besser wäre, zu Fuß zu gehen, aber man ist dann zu spät an, mit dem Auto geht es schneller.
Würdest du dich als Klimasau bezeichnen?
Nee, so extrem würde ich jetzt nicht sagen. Also mit dem Flugzeug fliege ich nicht so oft, Fleisch essen tue ich, ja. Das ist halt so, aber da werde ich auch nichts dran ändern.
Ich esse gerne Fleisch, ja. Ich fahre Auto. Immer, überall. Ich habe es nicht so mit Laufen und Fahrradfahren. Aber ich halte den Klimawandel nicht nur bedingt durch den menschlichen Einfluss, sondern auch einfach erdgeschichtlich. Also wir beeinflussen es nicht nur allein.
Hast du dir trotzdem überlegt, was du dagegen tun könntest, oder spielt das nicht so die Rolle?
Spielt nicht so eine Rolle.
Aber bei mir ja eigentlich schon. Nur, ich liebe es zu reisen. Und im Frühjahr dieses Jahres habe ich mir einen Traum erfüllt. Ich bin auf die Philippinen geflogen. Für ganze 2 Monate. Okay, ab und zu mal eine Fernreise, das geht doch. Aber die Philippinen sind ein Inselstaat und deshalb bin ich in den 2 Monaten 9-mal geflogen. Das ist dann wohl das Gegenteil von vorbildlich, oder?
Ich glaube, das ist ganz typisch, dass man im Kleinen ganz viel Gutes tut und dann beim Großen voll reinhaut.
Sagt mein Kollege Werner Eckert, Umwelt- und Klimaexperte der ARD. Denn Flüge, vor allem Langstreckenflüge, die sind das Allerschlimmste, was man dem Klima antun kann. Und danach kommt schon das Fleisch. Okay, ich bin immerhin Halbzeit-Vegetarierin, aber das hilft dann eben auch nicht mehr.
Ein Transatlantikflug ist eben etwas, was man übers Jahr nicht mehr kompensieren kann. Da kann man so viele Sojaburger essen, wie man will.
Und damit reihe ich mich wohl doch ein in die Gruppe der großen Klimasünder dieser Erde.
Der Durchschnittsdeutsche, der produziert so ungefähr 10, 11 Tonnen CO2 im Jahr. Das ist locker mal das Fünffache dessen, was man auf der Welt eigentlich für alle Menschen einräumen könnte, sodass das Klima nicht geschädigt wird. Also, wir gehören zu den Herrentieren auf der Welt und nehmen uns einen ordentlichen Happen vom CO2-Budget. Ein Inder hat davon deutlich weniger und von den Afrikanern in der Region unterhalb des Sahara ganz zu schweigen.
Was kann ich, können wir also tun, um unsere Klimabilanz zu verbessern? Wir brauchen einen neuen Lebensstil, sagt Werner Eckhardt. Hier die Checkliste. Erstens, keine Fernflüge mehr. Zweitens, kein Fleisch. Drittens, eine möglichst kleine Wohnung, denn das spart Strom und Heizenergie und ganz nebenbei auch die Kosten. Und viertens, möglichst viel zu Fuß oder mit dem Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln erledigen. Und eben möglichst wenig mit dem Auto.
Das wären mal so die Highlights. Was man sieht ist, je mehr Geld ich ausgebe, desto mehr belaste ich das Klima. Wenn man so will, hängt an jedem Euro auch eine Menge CO2 dran. Konsumverzicht ist also immer eine gute Idee, wenn man das Klima schützen will.
Ja, wenn man das Klima schützen will, ganz klar. Aber ganz ehrlich, so ein bisschen Leben, ein bisschen Spaß haben will man natürlich auch. Also ich glaube, ich versuche das einfach trotzdem weiter so zu machen. Im Kleinen das Beste versuchen, klar, möglichst wenig Langstreckenflüge. Aber man schafft es eben auch nicht jeden Tag. So ehrlich muss man sein. Deutschlandfunk Nova ist hier. Ich, die Klimasau heute bei uns, war Kerstin Geilmeier, unsere Reporterin, die einfach mal veranschaulichen wollte, wie schnell das geht, dass man eben zur Klimasau wird.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Und das geht so richtig schön zickzack entlang. Bei jedem Baum einmal scharf nach rechts lenken und dann wieder zurück. Ja, das ist ein neuer Radweg in Berlin. Und man sollte meinen, bei einem geraden Weg an einer geraden Straße wird selbstverständlich auch der Radweg gerade, ne? Aber nee, ist es nicht. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Ilka Knigge. Also ich meine, die Leute machen sich jetzt schon extrem lustig über diesen Weg, ne?
Ja, absolut. Also diese Baumfirma hat da so einen Weg markiert und da wird jetzt gesagt, der Markierungsauftrag, den hätten die etwas zu formell genommen. Und zwar sagt das die Bezirksstadträtin von Berlin-Zehlendorf, da ist der Weg, und sie schiebt die Schuld also den Malern dieser Markierungen dort in die Schuhe. Hintergrund ist, da stehen halt einige alte Birken so am Rand, hast du ja gerade schon so ein bisschen beschrieben, und die ragen immer so ein Stückchen rein in diesen Gehweg und ich nehme mal stark an, die sollten natürlich umfahren werden. Und wenn immer keine Birke steht, dann ist ja immer recht viel Platz und dann haben die Maler den Weg einfach so ein bisschen im Zickzack gemalt.
Auf Twitter, Facebook und den ganzen anderen sozialen Medien machen sich jetzt viele Leute darüber lustig. Was wird da so geschrieben?
Philipp Buchen schreibt zum Beispiel, Innovationsstandort Deutschland. Berlin erfindet den Zickzack-Radweg. Hans-Georg Kauert hat da so ein Video gemacht, wie er mit dem Rad diesen Weg langfährt und schreibt, mir war kein Risiko zu viel, ein aktuelles Zeitdokument. Ich befahre den berühmtesten Radweg Berlins nüchtern. Und Jan Altnickel schreibt, ich starte eine Bürgerinitiative zum Erhalt des unvergleichlichen Kunstwerks. Hashtag Zickzack-Radweg. Der Hintergrund da ist, dieser Radweg, der soll wieder abgeschafft werden. Heute hat Maren Schellenberg, die Bezirksstadträtin, gesagt, wir werden uns treffen und besprechen, wie wir das übermalen.
Schade, dabei hätte er wirklich Seltenheitswert. Ne? Wobei in Köln wird auch gerne mal zum Beispiel, wenn ein neuer Parkplatz entstehen soll und da steht ein Auto, wird einfach um das Auto, das da verbotenerweise noch steht, drumherum gemalt. Ist kein Witz.
Auch sehr
also ich
kreativ.
Finde, das ist auch sehr kreativ, kann durchaus mithalten mit dem Zickzack-Radweg in Berlin.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, keine Ahnung, was man da machen kann. Vielleicht einen Schlafplatz anbieten? Ja. Aber müsste dann schon einer sein, an dem man so kopfüber schlafen könnte, ne? Fledermäuse flattern ja gerne mal in die Wohnung im Sommer, wenn die Fenster offen sind. Und dann? Was macht man dann? Man kann natürlich die Polizei rufen, klar, so wie eine Frau in Güstrow. Das ist ein kleiner Ort in Mecklenburg-Vorpommern. Oder man fragt Petra Gatz von der NABU Fledermaus-Hotline. Hallo Frau Gatz.
Hallihallo.
Frau Gatz, Fledermausbesuch im Sommer kann schon mal vorkommen, weil es ist heiß, man reißt nachts oder tagsüber die Fenster auf und auf einmal ist sie drin, die Fledermaus. Was mache ich denn dann?
Ja, genau so trägt sich tatsächlich relativ oft momentan zu. Also im besten Falle Ruhe wahren und erstmal weiteratmen. Das ist schon mal ganz, ganz hilfreich.
Das mit dem Atmen soll generell helfen, das habe ich auch schon gehört, ja.
Ja, genau. Das hilft auf jeden Fall. Also natürlich erschreckt man sich, ganz klar, denn es ist super ungewohnt. Mit Fledermäusen hat man ja üblicherweise wenig zu tun, auf jeden Fall so dicht an dicht. Aber ich kann ganz klar sagen, diese Einflüge der Fledermäuse momentan, das ist wirklich ein Versehen, also ein Irrtum sozusagen. Das heißt, die Fledermaus möchte eigentlich möglichst schnell auch gerne wieder nach draußen. Ja, optimalerweise, das Weiteratmen hilft dabei, dass man ein bisschen Ruhe bewahrt und im Prinzip das Fenster weit öffnet oder Balkontür, so dass die Fledermaus nach einiger Zeit wieder nach außen fliegen kann.
Ah, okay, das heißt, die schafft das von alleine, ja?
Genau, also das ist ja so ein bisschen tricky. Das heißt also, Fledermäuse können durchaus durch gekippte Fenster hereinkommen. Mm. Da sind sie fast drauf spezialisiert, ne, so als Spaltenquartierbewohner. Aber das Rauskommen ist ein bisschen schwierig. Das heißt also, wenn das Fenster gekippt ist, dann kann man das dem Tier natürlich viel leichter machen, indem man das Fenster richtig weit aufmacht. Und im besten Falle, wenn in diesem Raum, wo das Tierchen ist, eine Tür ist, die Tür zumachen, dass man es auf einen Raum begrenzen kann.
Sie haben ja eben schon gesagt, Frau Gatz, die fliegen da eigentlich aus Versehen rein. Aber warum passiert das immer wieder? Also ich meine, die Fledermaus hat ja so ein Echolot, ne?
Genau.
Das heißt, die denkt dann, wenn das Fenster auf ist oder so ein Spalt, da kann sie einfach rein, weil da findet sie Unterschlupf? Oder was ist die Motivation?
Ja, im Grunde stimmt das so zur Hälfte. Momentan ist eine super hochaktive Zeit bei den Fledermäusen. Das heißt, die Jungtiere aus diesem Jahr sind jetzt flügge und selbstständig und fangen jetzt an, so die nächste Umgebung zu erkunden. Die Kreise werden größer, die fliegen weiter. Das heißt, die müssen also ganz viel Erfahrung sammeln. Und dazu kommt, junge Fledermäuse sind super neugierig. Und genau diesen Effekt, ne, mit dieser Echoortung im Ultraschallbereich, das heißt, die fliegt am geöffneten Fenster vorbei, merkt, dass der Schall irgendwie diese Echoortung weiter reingeht und denkt sich so, oh super, wo geht's denn dahin? Und fliegt da mal rein, um sich das anzugucken.
Das finde ich aber eigentlich ganz sympathisch, dass die Fledermäuse so neugierig sind. Also wirklich, das wusste ich auch noch nicht. Okay, wie oft werden Sie denn angerufen eigentlich im Sommer an der Hotline, weil es so eine Fledermaus-Situation gibt?
Also momentan ist das eigentlich wirklich an der Hotline das Hauptthema, denn ich sag mal, es ist regional ein bisschen unterschiedlich, je nachdem in welchem Entwicklungsstadium die Tiere sich befinden, aber es ist tatsächlich so 2 Wochen früher dieses Jahr, also die ganzen Tiere sind 2 Wochen früher, ich sag mal, erwachsen geworden, flugfähig geworden und jetzt ist es eben so, Fenster sind auf, weil heiß. Das heißt, viele Menschen würden das gar nicht mitbekommen, wenn es jetzt für uns ein bisschen kühler wäre. Die Fledermäuse würden trotzdem fliegen und auf ihre Erkundungsflüge gehen, aber gar nicht einfliegen, weil die ganzen Fenster zu sind. Also das gehört für die Fledermaus eigentlich jetzt zum typischen Repertoire, was man jetzt so im Jahresverlauf tut.
Und was würde helfen? Einfach Fenster zulassen oder ein Fliegengitter oder was?
Ja, also es ist ein bisschen problematisch, wenn man natürlich jetzt jemanden am Telefon sagt, bei 38 Grad, klar, lassen Sie mal drei Tage
einfach mal das Fenster zulassen, ja.
Ja, aber es ist in der Tat so, diese Fliegengitter oder diese Insektenschutznetze, die halten nicht nur Fledermäuse draußen, sondern auch eben Insekten draußen. Das heißt, die Tiere können so ein Netz definitiv nicht durchfliegen.
Okay, Frau Gatz, dann ja, wünsche ich noch einen schönen Sommer mit oder ohne Fledermäusen und erfolgreiche Arbeit an der Hotline weiterhin. Danke, dass Sie uns hier erklärt haben, warum die Fledermaus gerne auch mal durchs Fenster hereinfliegt. Wir merken uns einfach, die Fledermaus ist ein wahnsinnig neugieriges Tier. Ich finde das gut, kann das verstehen.
Sehr, sehr süß auf jeden Fall.
Weil ich meine, man kennt es ja von sich selber, ne? Wenn man irgendwo durch eine Tür reingucken kann, wie sieht es denn woanders aus, guckt man natürlich auch. Man ist doch selbst auch neugierig.
Auf jeden Fall.
Das war das Update von heute. Wir hören uns gerne morgen wieder ab 18 Uhr. Ilka Knigge und ich sind dann auch für euch am Start. Bis dahin, einen schönen Abend.
Tschüss.
Sonja Meschkat ist mein Name. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.